Afrika. Ein Kontinent mit mehr als 50 Ländern. Da gibt es nicht ein einziges Gesundheitssystem, sondern viele verschiedene. Und manche davon sind eben krank.
Ebola hat die Leute in Westafrika letztendlich auch kalt erwischt. Und wir befinden uns natürlich momentan im absoluten Teufelskreis. Je mehr die Fallzahlen ansteigen, desto mehr kollabieren die Gesundheitssysteme vor Ort, die eh schon quasi fast am Boden liegen.
Afrikas Krankheitssysteme von Franziska Badenschier.
Juni 2014, Sierra Leone, Westafrika. Thomas Kratz ist auf dem Weg in die Stadt Kailahun, nahe der Grenze zu Guinea und Liberia. In diesem Dreiländereck nahm die schlimmste Ebola-Katastrophe ihren Anfang.
Also es sah so aus, dass neben einem winzigen Gesundheitszentrum, was es im Osten Sierra Leones in der Nähe von Kailahun gibt, so ein Plastikzaun aufgebaut war, also ähnlich wie man von Baustellen hier kennt, dass dort zwei Zelte aufgebaut waren. Ich einen Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen angetroffen habe, der also wirklich am Anschlag der Energie war, also weil wirklich alleine mit sehr viel Kraft und Mühe einheimische Kräfte ausgebildet hat, die mit der Situation dort völlig überfordert waren.
Thomas Kratz war für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen schon einmal im Ebola-Einsatz. 2012 in der Demokratischen Republik Kongo. Und 2013 war er in Sierra Leone auf einer Routinemission. Im Sommer 2014 flog der Arzt wieder hin. Diesmal, um Ebola-Patienten zu behandeln und um einheimische Ärzte und Pfleger zu trainieren. Längst hatte Ärzte ohne Grenzen gewarnt, die Ebola-Epidemie in Westafrika ist außer Kontrolle. Doch vor Ort sieht Kratz niemanden von der Weltgesundheitsorganisation. Beim Gespräch in einem Berliner Café erinnert er sich.
Es gab zu dem Zeitpunkt, also wir reden jetzt von Juni, ne, schon eine Taskforce, also vom Gesundheitsministerium vor Ort, die aber offensichtlich, das konnte man auch bei den Treffen auch sehen, also völlig überfordert war mit der Situation, wo quer durcheinander geredet wurde. Und also wobei den Zahlen, die sie statistisch vortrugen, ne, also letztendlich gar nicht mal klar war, von wann stammen die Zahlen jetzt? Sind das jetzt Summen von Kranken- oder Todesopfern oder sind das neu aufgetretene Fälle? Also war mir schon klar, dass die Lage sehr, sehr ernst ist und nicht unter Kontrolle ist.
August 2014, 9 Monate nach dem ersten Ebola-Toten. Die Weltgesundheitsorganisation erklärt die Ebola-Epidemie in Westafrika zum internationalen Gesundheitsnotfall. Nicht nur in Sierra Leone rafft das Virus Menschen dahin, bricht das Gesundheitswesen zusammen, sondern auch in den zwei Nachbarländern Guinea und Liberia.
Ihre Sozialsysteme hatten kein vernünftiges Gesundheitswesen. Sie waren nicht darauf vorbereitet, so eine Herausforderung wie Ebola zu meistern.
Jean-Pierre Ingère hat gut 10 Jahre als Tropenmediziner in verschiedenen Ländern Afrikas gearbeitet. Weitere 10 Jahre war er in Asien, Europa, Lateinamerika und im Nahen Osten. Nun erforscht der Belgier die Gesundheitssysteme in der ganzen Welt. Ingère arbeitet am Institut für Tropenmedizin in Antwerpen. Seine Kritik möchte er aber als persönliche Meinung verstanden wissen.
Ihre Gesundheitssysteme waren stark beschädigt, weil die Regierungen lange kein Interesse daran hatten und die internationale Hilfe Fehler gemacht hat. Also hatte keines der 3 Länder ein richtiges Gesundheitssystem.
Eine zentrale Zahl, um das Gesundheitswesen eines Landes zu beschreiben und zu beurteilen, ist, wie viele medizinische Fachkräfte sich um die Bevölkerung kümmern. Mindestens 23 Ärzte, Pfleger und Hebammen je 10.000 Einwohner seien für eine medizinische Grundversorgung nötig. Davon geht die WHO aus.
Sierra Leone hatte eine Arztdichte von etwa 0,1 auf 10.000 Einwohner. Wenn man vergleicht zum Rest von Afrika, sind es so ja 3 bis 4, auch in armen Ländern. Also das Gesundheitssystem ist eines der problematischsten in der Welt.
Im Nachbarstaat Guinea kommt 1 Arzt auf 10.000 Einwohner. In Deutschland sind es 369. Und in Liberia gab es zu Beginn der Ebola-Epidemie offiziell 51 Ärzte für 4,3 Millionen Einwohner. Das ist in etwa so, als ob in ganz Sachsen 4 Dutzend Ärzte arbeiten würden. Die Gesundheitssysteme in Guinea, Liberia und Sierra Leone waren also nicht auf eine Seuche wie Ebola vorbereitet. Und das hat mit dazu beigetragen, dass diese Ebola-Epidemie so verheerend wurde. Und Ebola hat die allgemeine Gesundheitsversorgung verschlimmert. Menschen sterben an Malaria und anderem, weil sie sich nicht mehr zum Arzt trauen, aus Angst, sich dort mit Ebola anzustecken. Entbindungskliniken schließen und überlassen Schwangere sich selbst. Und so sagte die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation, Margaret Chan, im Oktober 2014, die Ebola-Epidemie zeige, wie die jahrzehntelange Vernachlässigung von Gesundheitsdiensten zerbrechliche Staaten in die Knie zwingen kann. Eine Epidemie ist eine Seuche, die für eine gewisse Zeit in einer bestimmten Gegend auftritt. Etwas ganz anderes sind Krankheiten, die weiter verbreitet und fortwährend vorhanden sind. Endemisch, wie Experten sagen. Und davon gibt es viele auf dem afrikanischen Kontinent, vor allem in Afrika südlich der Sahara.
Bilharziose, Buruli-Ulkus, Dengue.
Die vernachlässigten Tropenkrankheiten, das Wort bezeichnet eine Gruppe von Krankheiten.
17 Krankheiten bzw. Krankheitsgruppen hat die Weltgesundheitsorganisation vor gut einem Jahrzehnt auf eine Liste gesetzt.
Echinokokose, Elefantenmann-Syndrom, Flussblindheit.
Alle sind Infektionskrankheiten. Ihre Erreger bzw. deren Überträger kommen vor allem in den Tropen vor.
Frambösie, Guinea-Wurminfektion, lebensmittelbedingte Saugwurminfektion.
Dabei ist auch der Entwicklungsstatus des Landes entscheidend, sagt Philipp Frisch von Ärzte ohne Grenzen.
Nämlich, dass sie vor allem in Ländern vorkommen, die ärmer sind. Das heißt, vor allem auch Menschen betreffen, die ärmer sind.
Leishmaniose, Lepra, Schlafkrankheit, Tollwut.
Mehr als 1 Milliarde Menschen sind weltweit von vernachlässigten Tropenkrankheiten betroffen.
Das heißt, sie sind sehr weit verbreitet und trotzdem eben weitestgehend unbekannt, zumindest für unsere Ohren.
Trachom, Wurmerkrankungen, die über den Boden übertragen werden. Tainiasis, Zystizerkose.
Andere Organisationen, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, sehen noch weitere Krankheiten als vernachlässigt an, weil nicht genug gegen sie getan werde.
Malaria, Masern, Tuberkulose.
Hinzu kommt, auch nicht übertragbare Krankheiten treten in Entwicklungsländern immer häufiger auf.
Diabetes, Epilepsie, Krebs, psychiatrische Erkrankungen.
All diese Krankheiten sind, relativ gesehen, nicht so tödlich wie Ebola. Das Ebola-Virus in Westafrika rafft etwa jeden zweiten Infizierten dahin. Aber absolut gesehen sind die endemischen Krankheiten eben auch verheerend.
Es geht auch darum, wie die Staaten dann jeweils in der Lage sind, auf das Auftreten dieser Krankheiten zu reagieren, zum Beispiel durch Prävention, durch Impfungen, durch Gesundheitssysteme.
Das beginnt schon bei der Diagnostik. Guinea, Liberia und Sierra Leone beispielsweise hatten keine Hochsicherheitslabore für Ebola-Tests, bis dann mobile Labore vor Ort eingerichtet wurden. Mitunter fehlt es in Entwicklungsländern auch an grundlegender Diagnostik. Nicht jeder, der Fieber hat, hat Ebola oder Malaria. Kibera, der größte Slum der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Der Hang eines Hügels ist voller kleiner Holzverschläge und Hütten. Mittendrin steht ein zweigeschossiges Haus, ein Krankenhaus, eingerichtet von den US-Gesundheitsbehörden CDC und dem kenianischen Medizinforschungsinstitut KEMRI. In einem Behandlungszimmer sitzt eine Frau mit ihrer 2 Jahre alten Tochter. Das Kind hat hohes Fieber. Der Arzt, Kevin Miner, denkt an Malaria, aber nicht nur daran.
Wenn man Fieber und Husten hat, dann ist das wohl eine Lungenentzündung. Aber wenn man Fieber hat und keine anderen Symptome, dann wahrscheinlich Typhus.
Typhus ist hier im Slum weit verbreitet. Immerhin wird das Bakterium Salmonella typhi über dreckiges Wasser oder verunreinigte Lebensmittel übertragen. Bei jedem 10. Infizierten gibt es Magenblutungen oder der Darm bricht durch. Bis zu 1,5 Millionen Menschen sterben pro Jahr an Typhus. Dabei würden Antibiotika helfen.
Die einzige Möglichkeit, Typhus richtig zu diagnostizieren, ist eine Blutkultur. Und nichts anderes machen wir hier.
Dazu muss man dem Patienten den Beckenkamm punktieren und das Blut vom Knochenmarkausstrich im Labor bearbeiten und analysieren. Doch in anderen Slums und auch in ländlichen Gegenden fehlen Fachpersonal, ein sauberer Raum und ein gut ausgestattetes Labor. Dann wird ein Test genutzt, der 1896 von dem französischen Pathologen Fernand Vidal entwickelt wurde. Der Test ist simpel, aber etwa jeder dritte wirklich Typhuskranke wird nicht entdeckt. Und jeder vierte Gesunde bekommt fälschlicherweise eine Typhusdiagnose. Mittlerweile entwickelte Schnelltests sind auch nicht präziser. Der 2-jährigen Marion mit dem Fieber bleibt der Typhustest mit Knochenmarkpunktion diesmal erspart. Kevin Meiner diagnostiziert doch Malaria.
Marion hat seit einem Tag Fieber. Sie hat keinen Durchfall und sie hustet nicht. Aber sie war 2 Monate verreist in einer Provinz, in der Malaria sehr oft vorkommt.
Afrika. Ein Kontinent, 54 souveräne Staaten. Einst waren mehrere Kolonialmächte da. Heute sind Dutzende Entwicklungsorganisationen und unzählige Nichtregierungsorganisationen vor Ort aktiv. Insofern, das eine afrikanische Gesundheitssystem gibt es nicht. Trotzdem seien ein paar Dinge typisch für mehrere Länder in Subsahara-Afrika, sagt der belgische Tropenmediziner Jean-Pierre Ingère. Etwa, dass Kranke oft viele Kilometer bis zum nächsten Arzt oder Krankenhaus laufen müssen. Und dass Krankenschwestern vor allem bürokratische Aufgaben erledigen.
Heute gibt es rund 120 Krankheitsbekämpfungsprogramme. Und jedes hat ein eigenes Dokumentationssystem, wird anders organisiert und so weiter. Ich bin also weniger Pfleger und werde eher eine Art Pillenbuchhalter und Berichterstatter.
Der Forscher ist davon überzeugt, es wurde und wird zu viel in die Prävention und Behandlung einzelner Krankheiten investiert, statt in den Ausbau eines Versorgungsnetzes für alle Leiden. Zu viele Gesundheitssysteme in Afrika seien vertikal strukturiert statt horizontal.
Ein Programm, das darauf zugeschnitten ist, auf verschiedenen Ebenen Malaria zu überwachen. Oder ein Impfprogramm gegen Masern. Das ist vertikal. Ein horizontales Programm zielt darauf ab, zum Beispiel Krankenhäuser auf der Distriktebene eines Landes zu stärken.
Die Ursachen für die heute übliche Grundstruktur im Gesundheitswesen liegen tiefer und weiter zurück. Man müsse bis zur Kolonialzeit zurückschauen, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, so Ingère.
Die Briten hatten ein Netzwerk von Gesundheitszentren und kleinen Krankenhäusern eingerichtet, wo es eine Art Multifunktionsversorgung gab. Demgegenüber stand die Gesundheitsversorgung der Franzosen in Westafrika und Zentralafrika. Das war eher militärisch organisiert. Da sind mobile Teams ausgerückt, um Menschen zu impfen, zu behandeln oder von der Schlafkrankheit Betroffene zu finden und in Behandlungszentren zu bringen.
Die wenigen großen Hospitäler waren vor allem für die weißen Kolonisten gedacht. Nachdem um 1960 herum die meisten afrikanischen Länder unabhängig geworden waren, wurden viele Krankenhäuser gebaut, vor allem in den Hauptstädten. Dabei wurde die flächendeckende Grundversorgung aus den Augen verloren.
Aber in den 70er Jahren haben viele Länder gemerkt, dass es nötig ist, eine breite medizinische Grundversorgung aufzubauen und bedeutende Planungsfehler der Vergangenheit zu korrigieren.
Bei einer internationalen Konferenz in der kasachischen Stadt Alma-Ata im Jahr 1978 wurde eine Deklaration verabschiedet. Das Ziel? Eine medizinische Grundversorgung. Gesundheit für alle. Mit Erfolg. In Entwicklungsländern wurde medizinisches Personal fortgebildet. In manchen Ländern wurden auch sogenannte Gesundheitsagenten ausgebildet, die zwar keine Ärzte oder Krankenschwestern sind, aber zumindest in einzelnen Dörfern die grundlegende Versorgung übernahmen. Gut ein Jahrzehnt lang verbesserte sich die medizinische Versorgung für viele Afrikaner. Bis Ende der 1980er Jahre die Weltbank und der Internationale Währungsfonds anfingen, sogenannte Strukturanpassungsprogramme einzufordern, damit Entwicklungsländern Kredite zugesagt oder Schulden erlassen werden. Das bedeutete unter anderem, das Gesundheitswesen privatisieren und Preise marktwirtschaftlich festlegen.
Tatsächlich war weniger Staat eine gute Gelegenheit für Regierungen, nicht länger in Gesundheit zu investieren. Und zugleich wurde das nicht ersetzt, denn kommerzielle Gesundheitsdienstleister waren an diesen Märkten nicht interessiert.
Die Folgen: wirtschaftliche und soziale Ungerechtigkeiten sowie schlechtere Volksgesundheit. Und in mehreren afrikanischen Ländern beschädigten Bürgerkriege das Gesundheitswesen noch zusätzlich. Nach wie vor gehen Entwicklungsgelder eher in Programme gegen AIDS, Malaria oder Kinderlähmung als in primäre Gesundheitsversorgungssysteme. Der Forscher Inger sieht das kritisch. Die Geber und die nationalen politischen Entscheidungsträger seien unfähig oder nicht willens, von den Lektionen zu lernen, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gemacht wurden.
Es hat angefangen wie Malaria, mit Kopfschmerzen, hohem Fieber. Aber ich habe gemerkt, dass es keine Malaria sein konnte. Da ist ja etwas in meinem Bauch gewachsen. Die Beule wurde 13 cm groß.
Wilson Kipkorir sitzt auf einem Plastikstuhl vor einem kleinen Haus irgendwo im Norden Kenias. Ziegen trippeln durch die Büsche. Normalerweise passe er in einiger Entfernung zum Dorf auf seine Kühe auf, erzählt er. Aber dort auf den Weiden gäbe es auch Sandfliegen. Wahrscheinlich hätten die ihn krank gemacht. 2 Monate hatte Wilson ausgeharrt. Dann lief er doch die paar Kilometer bis zum Krankenhaus in Kimalel, einem Dorf im Norden Kenias. Ein paar Baracken und Bänke stehen da. Fließend Wasser gibt es heute nicht. Als Wilson hierher kam, war schnell klar, er hat Kala Azar. Sein linker Oberbauch war dick, weil die Milz riesig geworden war. Und unter dem Mikroskop wurden dann auch die Erreger nachgewiesen. Einzellige Parasiten, sogenannte Leishmanien. Sie werden von Sandmücken übertragen und befallen dann die Eingeweide. Deswegen wird Kala Azar medizinisch korrekt viszerale Leishmaniose genannt. Daran erkranken jedes Jahr rund 400.000 Menschen auf der Welt. Seit mehr als 70 Jahren ist kein neues Mittel gegen Kala Azar auf den Markt gekommen.
Es ist 100-mal lukrativer, in bestimmte nicht übertragbare Krankheiten oder auch Lifestyle-Produkte zu investieren, als in Infektionskrankheiten und vernachlässigte Krankheiten.
Philipp Frisch koordiniert die Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Pharmafirmen seien eben privatwirtschaftliche Unternehmen. Und deswegen investierten sie lieber in die Forschung und Entwicklung von Haarwuchsmitteln, potenzsteigernden Pillen und Medikamenten gegen Krebs. Es ist ein Jahrzehnt her, dass die Weltgesundheitsorganisation die Liste der vernachlässigten Tropenkrankheiten aufgesetzt hat. Mittlerweile wird durchaus mehr geforscht. Aber in den Statistiken lässt sich das nicht erkennen, noch nicht. Wenn man sich die Zahlen für die Jahre zwischen 2000 und 2011 anschaut, dann sieht man, dass die vernachlässigten Tropenkrankheiten noch immer zu Recht so genannt werden. Philipp Frisch.
Von den 850 neuen Gesundheitsprodukten oder Medizinprodukten, die auf den Markt kamen, war nur ein geringer Prozentsatz, nämlich nur 4,4%, tatsächlich auch gedacht für die ganze Gruppe der vernachlässigten Krankheiten, inklusive sogar Tuberkulose und Malaria.
Dabei gilt als neues Medizinprodukt bereits, wenn ein Medikament weiterentwickelt wurde, mit einem anderen kombiniert oder für eine andere Erkrankung umgewidmet wurde. Schaut man nur auf die neuen Wirkstoffe, also auf die sogenannten neuen chemischen Einheiten, dann sehe es noch düsterer aus.
Von den 336 neuen Wirkstoffen, die in dem Zeitraum von 2000 bis 2011 auf den Markt kamen, waren tatsächlich nur vier Stück für vernachlässigte Krankheiten gedacht und davon drei für Malaria, das heißt kein Wirkstoff für TB und für die anderen vernachlässigten tropischen Krankheiten. Eigentlich auch gar keinen von der WHO-Liste.
Monique Wasuna versucht, diese Statistik zu verbessern. Sie stammt aus Kenia, hat in London in Tropenmedizin promoviert und für die Weltgesundheitsorganisation klinische Studien durchgeführt. Seit 2004 arbeitet sie für die Organisation Drugs for Neglected Diseases, kurz DNDi. Die Non-Profit-Organisation kümmert sich darum, dass Medikamente für vernachlässigte Krankheiten erforscht und entwickelt werden.
When DNDi was created, it had that
Als DNDi gegründet wurde, 2003, hatte man die Vision, sich nach den Patienten zu richten. Etwa wenn sie sagen, wir brauchen Tabletten, damit wir die Medikamente mit nach Hause nehmen können. Deswegen hat DNDi entschieden, wenigstens die bereits existierenden Wirkstoffe gegen Kala-Azar zu überprüfen.
Vier alte Wirkstoffe gibt es gegen Kala-Azar. Doch sie alle haben Nachteile, etwa Nebenwirkungen wie Durchfall und Erbrechen oder dass sie gespritzt werden müssen und zwar täglich oder dass sie relativ teuer sind. Eine groß angelegte Studie von DNDi, die auch in dem Dorf Kimalel durchgeführt worden war, hat dann ergeben, die Kombination zweier Medikamente erwies sich als genauso effektiv und auch so sicher wie die Standardtherapie mit einem Medikament. Mit den entscheidenden Vorteilen, dass die Kombinationstherapie preiswerter ist und nur 17 statt 30 Tage dauert.
Die Kombinationstherapie war letztlich bei rund 93% wirksam.
Derweil sterben in Westafrika immer noch Menschen an Ebola. Diese Epidemie hat gezeigt, auch wenn die Weltgemeinschaft mehrfach den Vorsatz gefasst hatte, in allen Ländern funktionierende Gesundheitssysteme zu schaffen, das Ziel wurde bislang nicht erreicht. Dass die medizinischen Miseren überwunden werden können, speziell in Sachen Ebola, allgemein in Sachen Gesundheitswesen, das haben zwei ostafrikanische Staaten bewiesen. Uganda und Ruanda könnten gerade jetzt Vorbilder sein, sagen verschiedene Experten, darunter auch der Gesundheitssystemforscher Jean-Pierre Inger.
Während der vergangenen 14 Jahre gab es in Uganda 5 Ebola-Ausbrüche. Und bis auf den ersten, der wirklich viele Opfer hatte, haben sie die anderen Ausbrüche ziemlich gut unter Kontrolle bekommen.
Beim ersten Ebola-Ausbruch in Uganda im Jahr 2000 waren nach offizieller Zählung 425 Menschen infiziert. Gut die Hälfte von ihnen starb an dem hämorrhagischen Fieber. Daraufhin hat sich das Land mit internationaler Hilfe auf weitere Ausbrüche eingestellt.
Sie haben ein System entwickelt, das auf epidemiologischer Begleitung und Überwachung samt Quarantäne basiert. Wann immer eine Krankenschwester oder ein Gesundheitsagent in einem Dorf einen Fall bemerken, melden sie das einem Expertenteam im Distrikt. Außerdem hat Uganda nun 2 Zentren, wo Proben auf das Ebola-Virus untersucht werden können. So hat man eine Antwort in 2-3 Tagen, statt nach 2-3 Wochen.
Der Effekt? Wann immer Ebola erneut auftauchte in Uganda, wurde der Ausbruch schnell erkannt und eingedämmt. Die Zahl der Todesfälle war mitunter einstellig. Und im Nachbarland Ruanda wurde das gesamte Gesundheitswesen neu aufgebaut. Nach dem Völkermord in Ruanda im Jahr 1994 waren medizinische Einrichtungen zerstört, Fachkräfte davongelaufen, Millionen Menschen auf der Flucht, das Land das ärmste der Welt, die Kindersterblichkeit so hoch wie sonst nirgends. Mit politischem Willen und Entwicklungshilfe wurde daraufhin das Gesundheitssystem umstrukturiert. Wie es jetzt aussieht, das erläuterte die Gesundheitsministerin von Ruanda, Agnes Binagwaho, bei einem Vortrag in Berlin.
Ich habe einen Strategieplan für HIV, für Tuberkulose, für nicht übertragbare Krankheiten. Sie alle passen für ein paar Jahre in den Strategieplan für Gesundheit. Und alle arbeiten zusammen. Es sind dieselbe Krankenschwester, derselbe Arzt, derselbe Sozialarbeiter, die denselben Patienten behandeln. Wenn eine schwangere Frau kommt und sie HIV hat, dann wird sie auf Tuberkulose getestet, bekommt eine Vorsorge, damit sich das Kind nicht ansteckt. Wir bieten eine sichere Geburt. Wir stellen sicher, dass sie gegen Tetanus geimpft wird. Wir haben nur einen Plan für die Gesundheit dieser Frau und versuchen, sie gegen alles Mögliche zu schützen.
Das rundum erneuerte Gesundheitswesen Ruandas verfolgt damit einen diagonalen Ansatz. Eine Mischung aus dem horizontalen Ansatz mit einer Basisversorgung und dem vertikalen Ansatz mit Fokus auf einzelne Erkrankungen. Selbst in kleinen Dörfern im Busch können nun ein Großteil der alltäglichen Leiden schnell und ohne große Wege behandelt werden.
So that means people doesn't move to get care.
Außerdem gibt es eine weit verbreitete Krankenversicherung, sodass Medizin für die Kranken erschwinglicher geworden ist. Das Ergebnis nach 20 Jahren? Die Kindersterblichkeit ist um 2/3 gesunken. Die Zahl der AIDS- und Tuberkulosetoten ist schneller gefallen als sonst irgendwo. Die Ruander sind insgesamt gesünder. Dabei gehört Ruanda nach wie vor zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Arm zu sein müsse eben nicht bedeuten, krank zu sein, sagt die Mutter, Kinderärztin und Gesundheitsministerin in Ruanda, Agnes Binagwaho. Diese Art von Business im Gesundheitswesen bringe eben für jeden investierten Dollar mehr Gesundheit hervor als mit einem anderen Gesundheitssystem.
So there is a way to do business in the health sector that produces more health with the single dollar.